Hallo Leute, hier ist der X-Men Axel Tischer und ich möchte euch sagen, hört euch Catch Club, den Podcast an. Super Stories, es geht um den professionellen Berufsringkampf, also reinhören, lohnt sich. Und ja, liebt Wrestling, denn wir alle lieben Wrestling.
Oh my God!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Westside Stories hier im Catch Club. Die Show liegt zwar schon ein bisschen zurück, aber wir werden jetzt darüber sprechen, weil sie halt zwischen den Feiertagen, beziehungsweise dann den Tag vor Weihnachten war und dann kam alles so ein bisschen Kram dazwischen, deswegen vorher nicht geschafft, deswegen machen wir das jetzt. Wir reden nämlich über die WXW 23rd Anniversary Edition und dazu begrüße ich meine wunderbaren, reizenden Kollegen und Kollegen. Zum einen natürlich den Dieter.
Wunderschönen guten herzlichen Hallo.
Hallo, und den Marcel.
Aloha.
Ja, wir sind zu dritt im Bunde, aber nur zwei von uns waren live bei der Show. Dieter hat sie sich dann, dadurch, dass wir jetzt erst etwas später aufgenommen haben, hat er sich die dann auf VOD gegönnt und ist deswegen jetzt auch mit am Stessel.
So ist es im Live-Schnitt, der übrigens, du sagst ja schon, dass das in der Halle auch so war. Tontechnik war an dem Tag nicht so gut, ne?
Ich glaube, dann gegen Mitte der Show ging's wieder, aber am Anfang hattest du echt viele Probleme mit den Entrance-Musiken.
Also und so. am Anfang war richtig schlimm und gegen Ende der Show war es immer mal wieder, dass Themes ausgesetzt haben, aber es wurde auf jeden Fall deutlich, deutlich besser.
Ja. Ja.
Korrekt. Ja, Marcel und ich, wir waren da am Abend vor Heiligabend quasi. Ich muss auch sagen, dafür, dass das ein Tag vor Weihnachten war, waren echt viele Leute da, das fand ich echt gut.
Die Halle war proppevoll. Also ich weiß ja von, die haben uns ja vorher noch, wir wollten ja ursprünglich uns allesamt treffen, aber bei dir hat es ja leider dank der Anreise nicht funktioniert. Korrekt. Und da haben mir die erste Reihe Kumpels erzählt von mir, ja, ein paar von denen haben jetzt doch spontan ein Ticket besorgt, irgendwie bis im Suff am Vorabend oder sowas. Und einer hat festgestellt, scheiße, ich habe ja Spätschicht und nicht Frühschicht, fuck. Und der ist sein 6. Reihe-Ticket, was es nur noch gab, irgendwie innerhalb von 20 Minuten losgeworden. Also entweder hat er das für einen Schnapper, also einen kompletten richtigen Schnapper draus gemacht. Oder die Tickets waren einfach wirklich extrem begehrt.
Ja, also das fand ich schon echt geil. Habe ich auch so nicht erwartet, dass so viele haben gedacht, so, ja, vielleicht sind schon viele zu Hause oder sowas halt bei Familien, wenn sie von außerhalb kommen wollen. Kein einziger Wrestling-WXW-Fan wohnt in Oberhausen. So gefühlt?
Gefühlt. Ich habe noch nie von einem gehört.
Ja, genau. Ich glaube, die gibt es wahrscheinlich wirklich gar nicht.
Und sowieso so das eine Pärchen, was zu jeder Show kommt, so, wir existieren nicht. Oh Mann.
genau. Ja, tut mir leid, falls ihr dieses Pärchen seid und es gibt euch dann my apology. Und aber wie gesagt, das war schon geil. Also das hat auch irgendwie, die Leute hatten auch, man hat es auch gemerkt, so eine, die Leute haben Bock und irgendwie, ich habe das schon mit unserem Kollegen Sebastian mal drüber gesprochen, kurz nach der Show, liebe Grüße an der Stelle. Das irgendwie auch so, dadurch, dass, also vom Datum her halt so, irgendwie waren alle gut drauf, es war so eine richtige festliche Stimmung, finde ich alle, und das hat irgendwie so total einfach für eine coole Atmosphäre einfach gesorgt bei der Show in der Halle, finde ich zumindest. Und das hat das Ganze nochmal irgendwie für mich zumindest aufgewertet.
Ja. Was auch alles nochmal extrem aufgewertet hat, war die unfassbar geile Stage.
Oh ja, die war mega.
Die sah richtig gut aus.
Ja, also da hat man sich diesmal wirklich echt nicht lumpen lassen.
Nee, da hat man keine Kosten und Mühen gescheut, wie man so schön sagt. Ja. Das war geil. Es fing dann leider aber alles insgesamt mit was nicht so ganz so Schönem an. Also eigentlich war es schon schön, aber der Anlass war eigentlich nicht schön. Denn wie ihr ja alle wisst, ist letztes Jahr im, ich glaube es war Ende November oder was, Anfang Dezember?
Genau, Ende November.
Ende November, das war glaube ich fast einen Monat her.
Genau. Ja, stimmt. Ich glaube es war sogar auf den Tag genau einen Monat, ne? Also ja, wo die Show war.
Ja.
Hat uns ja leider, hat Wrestling Deutschland ja leider eine sehr traurige Nachricht erreicht. Nämlich, dass der ehemalige WXW-Champion und Wrestler Absolut Andy verstorben ist. Und dementsprechend gab es dann hier halt noch mit versammelter Crew auf der Stage den Ten Bell Salute.
Inklusive sehr, sehr schönen Video-Packages, das war sehr, sehr schön gemacht.
Genau, mit einem Video-Package dann nochmal, ne, das letzte Mal die Introduction von Tommy Gießen und so weiter halt. Also das war, obwohl es natürlich ein trauriger Anlass war, war es aber ein sehr schöner Moment.
Und man hat mich sehr schön umgesetzt.
Genau, und ich weiß nicht, ob der war der auf dem VOD auch drauf, die da?
Oh ja, war auch drauf. Na, das hat mich komplett zerrissen, das Video-Package mit dem Ding. Ja,
es war schon schön.
Ja. Nee, es hat mich komplett zerrissen einfach. Ich habe das gesehen morgens am Frühstückstisch bei meiner Mutter. Und da war alles bei mir vorbei.
Ja. Und man hat das halt auf den Anfang geschoben, weil man hatte zwar noch zwei Fight Forever Matches, aber man hat sich dann halt gesagt, okay, wir ziehen dann irgendwie den Einlass und den Start ein bisschen nach vorne. Weil wir halt auch nicht wollen, dass die Leute so spät dann halt einen Tag vor Heiligabend irgendwie noch rausgehen. Wobei es dann, glaube ich, doch relativ spät war. Also normal spät, sag ich mal, jetzt nicht irgendwie, die Show hat jetzt nicht deutlich früher geendet oder so als normale WXW-Shows, sag ich mal.
Ich glaube, wann waren wir raus? Um 11 oder halb elf, elf, irgendwas so in dem
Ja, Dreh? Sowas um die, also Standard für eine WXW-Show, sag ich mal, die jetzt kein Karat ist.
Ja.
Oder kein Festival halt so, ne, da bist du ja immer so um halb elf, elf oder sowas raus. Und da hat man sich halt gesagt, wir ziehen es trotzdem ein bisschen nach hinten, fangen halt mit dem Ten-Bell-Salut an, weil es sich irgendwie auch komisch anfühlen würde, wenn du jetzt erst die Pre-Show-Matches machst, dann versammeln sich alle irgendwie nochmal für so ein Salut. Sowas halt. Und dann hat man gesagt, okay, wir fangen jetzt komplett einfach halt mit diesem Ten-Bell-Ding an. Und dann gibt's halt die zwei Matches. Ich weiß nicht, Lida, hast du die auch gesehen?
Das Shotgun-Title-Match habe ich gesehen.
Ja.
Und beim Damen-Match habe ich mich in den 5 Minuten so ein bisschen durchgeskippt, wie man sich in 5 Minuten durchskippen kann.
Ja, ich würde auch sagen, wir sprechen das nur kurz an. Das erste Match war ein
Six-Way. Ganz kurz, weil du es gerade auch erwähnt hast, es war auch deswegen gut, dass du diesen Ten-Bell-Salute und dazwischen diese Pre-Show-Matches hattest, damit in der Zeit waren die Pre-Show-Matches, die Leute konnten sich dann schon noch mal ablenken, bevor es dann mit Energie und dann wieder guter Laune in die Show geht. Ja, das hat da auch sehr dazu beigetragen, dass du nicht noch irgendwie, keine Ahnung, Tommy Gießen, und herzlich willkommen zur Anniversary, und alle sitzen da noch mit einem verheulten Gesicht.
Es ist richtig.
Und ich wollte nur auch angemerkt haben, dass auch das ein positiver Aspekt daran war, dass man es dann auch nochmal in den Arm nehmen konnte mit den anderen Leuten, bevor es dann richtig losging.
Auf jeden Fall. Ja. Definitiv. Ja, und dann ging's los. Es wurden 2 Fight Forever Matches aufgezeichnet. Fight Forever Matches, Dark Matches, wie auch immer du sie nennen willst. Sie werden halt für YouTube halt aufgezeichnet. Und dementsprechend sind sie eigentlich keine Dark Matches, weil Dark Matches werden ja nicht aufgezeichnet, aber ist ja auch egal. Das erste Match war ein Six-Way Scramble Match, und aber nicht der Scramble, wie man ihn aus dem US Indie Wrestling und vor allem bei GCW kennt, sondern die Scramble WWE-Style, wie es die mal so um, was war das,
2010.
Genau, so 2009, 2010 rum, ne? Gab. Und zwar waren die Regeln wie folgendes: Es gab einen 10-Minuten-Timer. Und quasi der Pinfall oder die Submission oder der Fall halt führt halt nicht zum Sieg, sondern der Sieger ist halt, also der den Fall holt, ist quasi so der angedachte Champion. Und wer dann halt den letzten Fall halt hatte, während das Zeitlimit aufläuft, der wird dann offiziell zum Champion. Also es ist dann nicht so DDT-Style, dass dann jeder, der halt einen Pin holt, den Titel gewinnt, sondern nur der am Ende dieses Zeitlimits halt dann den letzten Fall hat, der wird dann Champion.
Holzplatzregeln, letztes Tor entscheidet.
Ja, quasi. Und der Champion Ilya Bloom verteidigte gegen Alex Duke, Bobby Guns, Jacob Crane, Nick Schreier und D-Rotation in einem, ja, ich würde sagen, einem in Ordnung ein Match. Man hat halt aus dieser Stipulation da halt das Bestmögliche rausgeholt, denke ich. Und soweit ist daran meiner Meinung nach nichts auszusetzen. Und dann hatte dann auch mal einen coolen Feel-Good-Moment, in dem halt Rotation dann einfach gewonnen hat. Das ist geil, dass das. Es wäre, also, das Einzige, was halt cool gemacht hätte, wäre, wenn es vielleicht in der Main-Show gewesen wäre. Aber so freue ich mich da einfach für Axel, dass er nach all den Jahren jetzt endlich einen Singles-Titel in der WXW gewonnen hat. Jetzt mal den DTU Alto Impacto-Titel außen vor genommen. Den er ja auch bei WXW streng genommen gewonnen hat, aber es ist kein WXW-Titel. Von daher, ja, finde ich einfach geil. Freut mich für Axel. Hat er sich mehr als nur verdient. Und, finde ich eine coole Sache, dass er da jetzt halt den Titel hat und quasi ins neue Jahr als unser Shotgun-Champion war. Für Blume ist es vielleicht ein bisschen schade, der hat den Titel halt relativ kurz gehalten. Aber der ist doch am Anfang seiner Karriere, das wird nicht sein letzter Titel geblieben sein und so hast du auch eine okay Story erzählt. Er ist halt der Rookie, der den Titel so ein bisschen aus dem Nichts gewonnen hat, überraschend gegen Lawrence Roman und ihn dann jetzt halt relativ schnell wieder verloren hat. Ist okay, meiner Meinung nach.
Ja, also fühlt sich für ihn so ein bisschen, also wirklich ein bisschen doof an, weil es sehr aus dem Nichts kam. Der Titelrun konnte gar nicht richtig Fahrt aufnehmen und dann war auch schon wieder vorbei.
Ja, aber ich meine,
bei Axel ist halt das, was mich ärgert, ist halt, dass es halt wirklich nicht in der Main-Show stattfindet. So, ey, das ist so ein 10-Minuten-Ding. Das ist doch in der Main-Show, Menschenskinders. Das hätte den Kohl am Ende auch nicht fett gemacht.
Ja, ist richtig.
Ja, aber ansonsten, wie gesagt, dadurch, dass wir halt noch ein bisschen abseits standen, nebenbei gequatscht haben, wie man das halt bei der Pre-Show so oft macht, hat man das halt so nebenbei wahrgenommen und das, was man gesehen hat, hat auf jeden Fall auch unterhalten, würde ich behaupten.
Definitiv. Ja, was sagst du, Dieter?
Ja, zu Ilia Blum, das waren jetzt 63 Tage, der hatte auch ein paar Verteidigungen gehabt und 6 an der Zahl.
Ja, und also ich finde, für ihn ist es okay, weil wann kannst du mal von einem Rookie behaupten oder sowas halt, dass er in seinen ersten 2 Jahren schon einen Singles-Teil gewinnt oder so?
Ja, das und das Ding ist ja, ist jetzt auch nicht so, dass man den jetzt in diese Ecke wirft, so du hast einen Titel gewonnen und jetzt nix.
Nee, das hat schon gepasst. Also das
weil der jetzt auch ein schönes Match bei Dings kriegt, bei Back to the Roots, kommen wir später drauf, ich lese wieder Cards vor.
ja, können wir am Ende halt. Ich hätte jetzt genau auch das Rotation-Match angesprochen, aber dann können wir das am Ende einfach gesammelt machen.
Oder genau, und das Match an sich, du, das ist gute Action, alle durften mal und
du musst alle ja auch durften, so ein bisschen. Sorry, jetzt Ende.
Ja, genau, alle durften mal ein bisschen und Rotation hat dann quasi in der letzten Sekunde den Pin geholt gegen Alex Duke.
Der auch sehr gut getimed war, fand ich so. Der Three-Count-Map mit dem Timer perfekt abgelaufen.
Also so keine Chance, da nochmal was dran zu rütteln.
Ja, genau, weil oft hast du dann ja so Timing-Probleme bei sowas. Manchmal dann ist der Fall entweder kurz zu spät oder halt so, keine Ahnung, dann hast du noch so 2 Sekunden übrig und sowas, halt wo du noch so tun musst, als ob jetzt irgendwie noch was passieren könnte und sowas echt gut getimed.
Ja.
Das war cool. Und das zweite Dark Match war dann ein Women's Match, ein reines Women's Match. Michelle Green traf auf Jay Nero. Jemand, der. Was soll ich sagen? Also, ich wollte sagen, Jay Nero, die ihr WXW-Debüt gefeiert hat. So, das wollte ich sagen.
Hat sie aber nicht.
Hat sie nicht?
Nee, sie war bei den, ich wollte sagen, bei den Ostblock-Shows. Aber ja, bei den Shows im Osten war sie schon dabei.
Ach so, ja, cool. Ja, aber ist noch jemand, der relativ neu ist bei WXW?
Sie kommt ist auch ein Rookie.
Ja, sie kommt ja aus der, da aus der Pro Wrestling School in Dresden. Das ist ja, glaube ich, die Schule von Axel Tischer.
So ist es.
Und, ja, dadurch hast du dann so automatisch auch so ein bisschen die Connections halt, ne? Ein Schüler von Axel Tischer, der einigermaßen gescheit ist, der hat wahrscheinlich immer einen Platz bei WXW.
Ja, das ist wie zur Anfangszeit von AEW, als Cody noch da war, wo die Leute aus der Nightmare Factory halt, ja, wo kriegen sie ihre ersten Matches? Ja, Surprise, Motherfucker. Bei AEW Dark und Dark Elevation halt.
Das ist so, als so wie die Wrestler aus dem BW Performance Center kriegen dann Matches bei NXT. Ah, okay, nevermind.
Aber es ist halt nur logisch und ist auch in meiner Meinung nichts Schlechtes.
Nö, auf gar keinen Fall. Und WXW kann ja jetzt ein paar Leute für ihre Women's Division machen. Ah, gibt ja keine mehr.
Darüber sprechen wir später auf jeden Fall noch.
Ja.
Boah, hab ich das sauer gemacht. Aber,
aber ich muss sagen, also ich habe sie zum ersten Mal auf jeden Fall gesehen, Janeiro. Ich finde, die hat gar keinen schlechten Eindruck gemacht. Hat auch einen coolen Look, so mit ein bisschen Tattoos auf dem Körper und sowas. Geht ja dann auch ein bisschen in so eine Striking-Richtung und sowas halt. Das hat mir gefallen, was ich da so gesehen habe. War jetzt ja nicht viel, das Match ging auch nur 5 Minuten, aber das, was ich gesehen habe, hat mich schon überzeugt, muss ich sagen.
Ich habe ehrlich gesagt das kaum wahrgenommen. Dadurch, dass wir eben noch abseits standen und so noch einfach ganz normal miteinander geklönt haben nebenbei, da habe ich dann weniger hingeguckt als beim Shotgun-Titel-Match. Da war dann eher schon so, okay, jetzt holt man sich nochmal ein Getränk und dann setzt man sich langsam auf den Platz, weil es dann losgeht.
Das ist wahr.
Und, ich weiß gar nicht, ob es schon hochgeladen ist und ich Dödel es nur aus Versehen weggedrückt habe in meinem YouTube-Feed. Aber das werde ich mir dann auf jeden Fall nochmal angucken, wenn es da ist.
Ja, ich fand es auf jeden Fall, wie gesagt, das war jetzt kein überragendes Match, aber das, was ich so von Jay Nero gesehen habe, fand ich doch ganz, ganz gescheit auf jeden Fall.
Ja, oder also, wie gesagt.
Es ist übrigens noch nicht hochgeladen. Also beide Fight Forever Matches sind noch nicht auf dem YouTube-Channel.
Ja, waren halt nur hier im Dingsi.
Im Live-Cut. Waren
im Live-Cut, genau.
Ja, okay, dann waren sie da dabei. Und wenn es aber Fight Forever Matches sind, dann müssen die ja irgendwann nochmal gesondert hochgeladen werden.
Da gehe ich auch ganz stark von aus. Dann werde ich mir auf jeden Fall beide auch nochmal in Ruhe angucken.
Ja, definitiv. So, wollen wir dann aber mit der regulären Show starten oder hat jemand von euch noch was er loswerden möchte gerne?
Können wir gerne starten.
Lass uns rein.
Es ging dann los mit einem Singles-Match und zwar
festgesetzt für einen Vor.
Peter Tirani traf auf Fast Time Mudo. Ja, Dieter, fang du doch mal gerne an. Wie fandest du das Match?
War ein guter Opener. Du hast halt, wie gesagt, war ein guter Opener, hat Spaß gemacht soweit. Du hast halt gesehen bei Mudo, der war so, was man gut dargestellt hatte, fing halt schon beim Entrance an. Fing schon beim Entrance an, dass er da, dass er so im Tunnel war und dann so zum Ende seines Entrance, ich muss ja noch lächeln, das mache ich ja immer. Ne, dass er so eigentlich so keine Lust drauf hat und so sein Ding machen wollte. Und genau, und ja, also er war sehr verbissen, seine Kicks, und hat auch Tihani ein paar Mal mit seinen Kicks abgefangen. Aber im Endeffekt war es ja klar, dass Tihani das Match souverän für sich entscheidet. Und ja, war aber ein angenehmer Opener. Und ja, was Mudo angeht, da muss irgendwas passieren. Ich glaube, da wird jetzt auch was passieren.
Es gab ja auch schon die erste Andeutung im Backstage-Vlog mit einer Person, die später, über die wir später noch reden können, aufgrund ihres Returns, die zu ihm kam, so, hey, ne, ich bin wieder da, ich bin wieder fit. Ich hätte selber nicht geglaubt und ne, lass doch mal wieder was verstarten. Und er hat auch nur so grummelig drauf reagiert.
Ja, ich gehe davon aus, der wird bald full heel turnen.
Ja, ich hoffe nicht, dass sie so einen Heartbreak and Kicks Heel-Kram machen wie bei der GWF. Die haben jetzt, glaube ich, am Sonntag veranstaltet, ne?
Ja, die veranstalten jetzt am 7., genau.
Nice. Sondern, dass sie halt einfach den straighten Kämpfer Heel bei der WXW bringen werden. Das würde ich mehr begrüßen als irgendwie so ein, keine Ahnung, was das da werden wird. Sondern ich will den Kämpfer, der einfach alle kaputt tritt und sagt, du bist scheiße. Da habe ich bei Mudo Bock drauf.
Yo.
Ja, dann erzähl du doch mal direkt mal, wie du das Match fandest, Marcel.
Match hat mich abgeholt. Also war im Endeffekt klar, es war auch so ein bisschen Chops gegen Kicks. So, das unterschätzt man bei Peter Tirani aufgrund seiner Fliegerei ja immer ganz gerne, dass dieser Typ einfach Chops hat, die auch richtig schön durch die Halle klatschen.
Yes.
Mag ich persönlich sehr. Ja, und genau das hast du halt ausgespielt. Ich glaube auch nicht, dass das letzte Aufeinandertreffen von den beiden gewesen sein wird.
Nee.
So, ich meine, klar, die haben jetzt diese Storyline sehr schnell und einfach ausgespielt. Von wegen, ja, sie haben das Tag Team versucht, hat irgendwie nicht geklappt. Misskommunikation, Tirani, der so ein bisschen, die auch so fühlen, der sich während des Matches lieber die Schuhe richtet, als sich darauf zu konzentrieren, was sein Partner macht und einfach komplett wegguckt. Hätte ich mir auch tatsächlich da gedacht, ja, vielleicht spielt man darauf eine Heel-Rolle mäßig was aus. Hat man jetzt nicht gemacht.
Aber er war schon ein bisschen cocky im Match, fand ich, Tirani.
Ja, genau, ne? Also so, da hätte man hat auf jeden Fall eine Basis geschaffen, für so, da kann in Zukunft auch was in die Richtung gehen. Nur jetzt erstmal sollte man lieber mit Mudo als Heel gehen, bevor man Tirani auch in die Richtung turnt.
Also dann lieber Mudo als Tirani turnen, sag ich mal.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Tirani turnen kann gerne kommen, soll auch gerne irgendwann in der Zukunft kommen. Aber jetzt erstmal, ich möchte ihn gerne bejubeln, wenn er Mitte des Jahres irgendwann dann den Titel gewinnt.
Korrekt. Und Mudo passt dann auch eher als Heel. Er braucht eh so ein bisschen so ein Wechsel. Also gefühlt, das ist auch irgendwie das ganz Komische bei ihm. Gefühlt mag ihn fast niemand in Oberhausen. Das ist irgendwie... Und das ist irgendwie total seltsam, weil ich irgendwie auch nicht so ganz raff, wieso.
ja, er zündet halt nicht, ne? Also, ja. er ist halt ein sehr, als Face ist er ein sehr ruhiger Charakter mit einem, eigentlich einem Stil, den Oberhausen mag. Das ist ja auch ein Ringkampf-ähnlicher Stil.
Ja.
Deswegen ist es eigentlich verwunderlich, aber ich glaube, liegt auch so ein bisschen daran, dass er wenig Geschichten hatte in der Vergangenheit. Und auch.
Das ist richtig, das ja.
Ne, seitdem ich dabei bin, ist er zwar immer da, aber nie wurde irgendwie aktiv was mit ihm gemacht.
Ja, genau. Also versuch mir mal jetzt in all den Jahren eine Mude-Storyline zu erzählen.
Ja, das war die Tag Team-Storyline mit Stephanie Mays.
Ja. So.
Und das hat, wie das geendet ist, zweimal wissen wir. Und da, gut, da können beide halt nichts für. Nö, so, ist richtig. Aber ich glaube, da hatte man dann gerade was gefunden, was kickt. Und was die Leute auch gefeiert haben. Ich glaube, das mochten alle.
Ja.
Und dann ist es halt leider so nach hinten losgegangen, aufgrund der Verletzungen. Und jetzt als Ziel, ich glaube, wir werden noch viel Spaß mit Mudo haben, weil ein hervorragender Wrestler ist er.
Das auf jeden Fall.
Ja. Wie fandst du das Match denn?
Ich fand's auch gut. Mir hat's auch gefallen, eigentlich, was ihr alle schon gesagt habt, Mudo so ein bisschen cocky, nicht Mudo, Tihani so ein bisschen cocky und dann so ein schönes Hin und Her. Das war ein ordentliches Match und als Opener fand ich auch sehr gut gewählt.
Jo.
Und da machen wir auch direkt weiter. Und zwar ging's weiter mit einem Six-Man-Tag-Team-Match, also 3 gegen 3. Das Team Rott und Flott hat sich Sebastian Hackl an die Seite geholt. Und sie trafen auf den X-Men Axel Tischer und High Performer Unlimited, die hier vertreten worden sind von Tristan Archer und Anil Marik. Ja, fang du doch gerne mal an, Marcel. Was sagst du zu diesem Match?
Es war viel angedeutet, was die beiden miteinander machen können, ohne irgendwas davon so richtig zu machen.
Es war ein bisschen so auf Sparflamme gefühlt, ne?
Genau, also sie haben, das war das waren 14 Minuten Teaser. Ein Teaser, der am Ende auf das Aftermath hinauslaufen sollte.
Ja, richtig.
Nämlich, wenn ich es richtig erinnert habe, also, ich versuche das wieder zusammenzukriegen. Also, Fennec hat Aigle Blanc versucht, die Maske vom, oder hat ihm die Maske
wir
vom.
Sind wir sind ein Match vorher.
Oh, lol. Hä? Ich bin gerade. Aber nee, das. Beim Six-Man Tag war das noch nicht der langgezogene Teaser. Macht ihr mal weiter, ich bin gerade ein bisschen verwirrt.
Ja, ich steig mal ein. Hackl hat sich Rott und Flott als Partner geholt, um gegen Tischer und High Performer Unlimited anzutreten.
Ist übrigens Limited und nicht Unlimited. Ich weiß nicht, warum das bei Catchmatch falsch geschrieben ist.
Ja, stimmt. Limited. Stimmt. Und auf jeden Fall, genau, die sind da gegeneinander angetreten, weil Axel will gegen, Hackl will einfach Respekt von Axel und Axel will das nicht und ja, sind die gegeneinander angetreten, war halt 13,5 Minuten rumgerasselt, jeder durfte was zeigen, Hackl hat mal auch einen Moonsault gezeigt und hat so, Axel und Hackl waren auch im Ring. Was auch hintereinander schwer zu sagen. Hackl und Axel. Und am Ende war es so, dass Anil Marik Schenkenberg eingerollt hat und ihn an der Hose festgehalten hat. Und Schenkenberg hat den Einroller reversed. Und dabei kam mir was Schönes in den Sinn. Man hat die Kimme nicht gesehen. Weil da hat der Marik wieder blank gezogen. Also ist wieder, aber er wurde blank gezogen. Und so haben Ron und Flott und Sebastian Hackl gewonnen.
Korrekt. War ein okayes Ding, was dann auch mehr so ein bisschen eigentlich von der Story dann von Hackl und Axel gelebt hat. Und war dann in Ordnung, war jetzt nichts dran aussetzen, aber meiner Meinung nach jetzt auch nicht ein richtig gutes Match. Also war so ein klarer Fall von in Ordnung.
Jo.
Halt, ne? Jo. Und willst du noch was sagen, Marcel? Hast du deine Gedanken sortiert, oder?
Ja, ich habe Gedanken sortiert und ich habe alles schon gesagt, was man dazu sagen kann. Das war ein klassischer Six-Man-Tag. Wenig spektakulär, aber auch trotzdem unterhaltsam.
Ja. Und dann hat sich der gute Hackl das Mikrofon genommen und meinte so, X-Men, hier, ne? Ich habe jetzt gegen dich gewonnen und ich will jetzt endlich meinen Respekt haben. Ich will, dass du mir jetzt die Hand gibst. Da haben die Leute schon angefangen zu chatten 16 Carat.
fand ich auch Axels Reaktion so geil. Halt's Maul.
Ja, so, schämt euch, wer hier 16 Carat ruft. Ja, hat da ein bisschen recht.
Ja.
Ist noch zu früh für einen Hacke.
Ja.
Ja, also ich kann mir vorstellen, dass sie dieses Jahr reinpacken. Vielleicht durch die Road to Karat. Der X-Man hat ja sein Qualifikationsmatch verloren. Und hat er gesagt, hier, komm, ne? Hackel, du hast zwar gewonnen, oder euer Team hat gewonnen, aber du hast mich nicht gepinnt. Wenn du Respekt haben willst, wenn du willst, dass ich dir die Hand schüttle, dann musst du 1-gegen-1 gegen mich kämpfen. Ja, und das kriegen wir dann auch. Wurde quasi so schon die Challenge gemacht für Back to the Roots. Zwischen den beiden. Ich mag den Aufbau der Fehde, ich finde es ganz cool und ich freue mich auch irgendwie auf das Singles-Match von den beiden.
Ich mag Axels Charakter, dieses, der ist jetzt einfach Ringkampf in Personalunion.
Ja, quasi, genau, und das passt aber ganz gut.
Und das finde ich gut, so, ich bin Berufsringkämpfer, ich mach für Wrestling, du bist halt ein Fan, der in den Ring steigen kann, fertig.
Ja. Nee, das passt tatsächlich, das ist auch, also mit dem Charakter von Axel und dieses Storyline, die macht sich so von selbst halt quasi auch, ne?
Ja, und wie gesagt, das Ding ist, Axel ist halt Axel, weil, ja, der X-Men ist wieder da. Aber ich bin jetzt auch wieder zum Entschluss gekommen, auch schon länger. Der ist halt einer der Besten in Europa. Punkt.
Ja, also, er versucht auch nicht mehr zu sein, als er ist. Und das macht ihn halt so gut. Er versucht genau. Nicht irgendwie plötzlich der Ultratechnische zu sein, er versucht nicht der Ultra-High-Flyer zu sein. Nee, er weiß halt, was seine Fähigkeiten sind und die spielt er halt dementsprechend aus. Und deswegen funktioniert der Tischer halt auch so gut in so vielen verschiedenen Matches.
Das ist korrekt. Dann machen wir doch jetzt weiter mit dem Match, was Marcel gerade schon vorweggreifen wollte. Und zwar mit einem Match zwischen zwei ehemaligen Tag-Team-Partnern. Die Fredshot Wars kollidieren. Joseph Fenech Jr., der französische Samoa Joseph, und traf auf seinen ehemaligen Tag-Team-Partner Angle Blanc. Ja, du hast eben schon angeschnitten, dann erzähl doch jetzt auch einfach über das Match, Marcel, bitte.
Also, das war das Match, was ich meinte, was eigentlich nur ein 14-Minuten-Teaser war. Weil die beiden gezeigt, also dass die beiden klasse sind in dem jeweiligen Gebiet, wissen wir. Also als Team vor allem. Und die haben halt gesagt, okay, was wir alles machen könnten, wenn wir full nuts gehen gegeneinander. Und lief halt am Ende darauf hinaus, dass Joseph Fenech Jr. Eigelbauer zum Ende des Matches in die Maske vom Kopf reißt, darunter aber noch eine zweite Maske war. Und Eigelb Raw ihn daraufhin einfach konsequent vor den Augen des Referees und der gesamten Halle und der gesamten Welt einfach kurz zeugungsunfähig macht mit einem gezielten Tritt in die Weichteile. Das Match natürlich dementsprechend dann per Disqualifikation und Sieg für Joseph Fenech Jr. geendet ist. Und wir eine Ankündigung für Back to the Roots bekommen haben, weil die haben sich dann ein bisschen hin und her promoviert. Zusammen mit, wie heißt er nochmal?
Robin Christopher Vorwerk.
Dem Staubsaugervertreter, genau. Und Eigle Blanc fordert Joseph Fenech Jr. zur Käfigschlacht heraus. Und während erstmal so von wegen, ja, hier, okay, machen wir, welche zwei Partner suchst du denn für meinen Joseph? Hat sich dann Joseph Fenech einfach gesagt, so, nee, nix hier 3-3 oder sonst irgendwas, nee, wir machen das 1-1. Was ich sehr gut finde, ist mal eine Abwechslung.
Das ist richtig und wichtig, finde ich, weil wir halt jetzt über die letzten, ich glaube auch fast 10 Jahre, jeden Januar diese 3-3 Käfigschlacht sehen. Und so muss A nicht wieder 30er in den Käfig steigen und sich verletzen. Und es ist einfach mal eine Abwechslung halt, so ein 1-1 Cage-Ding dann halt.
Ja,
und
du musst jetzt auch keine 3-3 Story irgendwie schnell ausbuddeln.
Genau.
Sondern das ist jetzt dieses Match, hast du eigentlich das komplette Jahr mehr oder minder jetzt aufgebaut.
Korrekt. Und so macht ein Zielcatch-Match auch auf natürlichem Wege einfach Sinn.
Genau.
Eben.
Ja.
So, und ich, das wird halt so drauf hinauslaufen, weil, ne, jetzt hat Joseph Hennig offiziell gewonnen. Das nächste, die Käfigschlacht wird Eigel Blob wahrscheinlich gewinnen. Und dann wird es am Ende Karat Night One Main Event Mask vs. Hair. Das ist so meine Spekulation, dass sie in die Richtung gehen wollen. Ich fände es mega gut.
Ja.
Das wäre eine coole Sache tatsächlich.
Als Karat First Rounder.
Ja, genau. Und dann schön Erstrunde, freitagsabends Main Event mit einer Stipulation, mit einer Storyline dahinter. Mega.
Ja, nehme ich. Da erzähl du doch gerne deine Gedanken zum Match.
Ja, Marcel hat eigentlich auch alles gesagt. Ich fand diesen Move mit der Maske so, er zieht die Maske ab, freut sich, Ekleblo, ich hab noch eine.
Das war gut, Fennec, das war ein guter Moment, das war stark, ja.
Fennec guckt so richtig versteinert und läuft einfach mit seinen Eiern voraus ins Bein von Ekleblo. Ja. Das war so richtig gut gemacht und ja. Ich find's auch irgendwo passend, dass Fennec halt bei High Performer Limited rumhängt. So, dass er so diese Spokesperson hat, das finde ich irgendwie passend. Ja. Und ja, ich denke mal, es wird auf den Lucha de Apuestas hinauslaufen.
Ich habe da noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber ihr habt eigentlich recht, das wäre schon sehr geil.
Das habe ich zu dir in der Halle noch gesagt.
Und,
Digga, das ist 3 Wochen her, das weiß ich schon nicht mehr.
Und,
ich meine, jetzt wüssten wir, was wir gestern gegessen haben, ne? Aber das habe ich vor 3 Wochen schon gesagt.
Ja. Frage, wenn das so kommen würde. Wir gehen aber schon von aus, dass Ekleblor seine Maske behält, ne?
Ja, ich denke schon.
Ich weiß es nicht.
Ich wollte gerade sagen, weil diese Haarpracht passt bei Joseph Fenton Jr. auch einfach zu perfekt.
Ja, klar, aber. Oh, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch den zweiten von den French and Wars anmasken will. Es sei denn, er sagt jetzt so von sich aus halt, also im Non-K-Fape so, ja Leute, ich habe keinen Bock mehr ohne Maske zu catchen. Aber wenn wir jetzt mal ehrlich sind, Engelblock ohne Maske ist halt dann irgendwie auch eine Rotation, oder? Also, ne, er hat dann so dieses Einzigartige wieder so durch seine Maske oder sowas, weil es dann jetzt auch der einzige Luchador dann, also maskierte Wrestler dann halt bei WXW ist.
Es würde schon Sinn ergeben, wenn er die Maske behält und Joseph sich eine neue Frisur zulegt.
Ja.
Der ist eh so handsome, der ist mit Maske, mit Glatze wahrscheinlich immer noch geil. Also.
Ja, ich meine, wir haben Eigelblau auch schon hinter uns dann bei der WXW langlaufen sehen ohne Maske.
Ja,
der ist auch. Der Typ ist auch ein sehr, 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 sehr attraktiver Mensch. Also.
Ja. Aber das kann immer noch kommen, der ist ja auch noch, glaube ich, sehr, sehr, also so rein optisch, auch dann ohne Maske, scheint er noch sehr, sehr jung zu sein. Ich würde mal der so auf Anfang
20 laut Cage-Match, ja.
Ja. Ich hätte ihn jetzt tatsächlich sogar noch ein bisschen jünger geschätzt, aber ja, das passt. Ich würde ihm die Maske persönlich auflassen, aber ja, gut. Ich bin nicht die WXW, ich muss das nicht bucken. Ich würde mich aber anschließen, war ein gutes Ding, dann klar auch so ein bisschen so ein Teaser. Ich freue mich auf das Cage-Match, wo sie wahrscheinlich dann auch vom Käfig gegenseitig sich anspringen werden oder sowas halt. Das wird ganz cool.
Das Match, weswegen ich mich ärgere, dass ich nicht bei Back to the Roots sein kann.
Ja, schade. Ich bin da.
Ja, ich bin auch nicht da.
Wenn das mit der Anreise funktioniert.
Ich gehe mal davon aus.
Du bist gemein.
Ja. Mir ist dann gerade noch was eingefallen, weil es auf Cage-Page steht, haben wir es vergessen. Ich weiß aber nicht, an welcher Stelle es war. Ich glaube, das ist aber schon passiert an der Stelle, wo der Show, wo wir sind. Deswegen würde ich es jetzt einfach kurz einwerfen.
Was denn?
Und zwar, es sollte ja eigentlich noch ein Tag Team Match geben.
Stimmt, ja,
ich hätte jetzt aber auch nicht gewusst, wann es ist.
Ich meine, es war vor dem Six-Man, ich bin mir aber nicht sicher. Wir reden einfach jetzt darüber, weil wir es jetzt alle halt leider vergessen haben. Und zwar sollte es ein Tag Team Match geben, und zwar Baby Allison und Maggot sollten auf Massive Love treffen, also Jürgen Simmons und Levaniel. Maggot und Allison haben auch ganz normal ihren Einzug gemacht, haben dann draußen gewartet, während Massive Love den Einzug macht, ne? Wieder mit Promo-Teil, mit Mikrofon. Und dann sind beide im Ring. Und auf einmal wird Jürgen hinterrücks von Levaniel niedergestreckt. So, wow, also didn't expect that. Zumindest dann live in dem Moment halt nicht. Vor allem halt nicht mal im Match oder so, was dann zum Finish führt, sondern halt während dem Einzug, das war krass. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal so gesehen habe. Und ja, ich glaube, dass früher oder später der Turn vor einem von den beiden kommen musste. Das haben wir alle gewusst. Ich glaube auch, wir haben alle gedacht, dass es Jürgen sein wird.
Absolut. Ich bin froh, dass es Levaniel ist.
Ja, aber genau das. Ich hätte gedacht, es wird Jürgen, aber ich bin froh, dass es Levaniel ist. Vor allem, weil ich habe schon öfter gesagt, mir geht diese Pre-Show-Promo, Pre-Match-Promo von ihm halt irgendwann. Ich war einfach drüber über den Kram. Deswegen bin ich froh, dass sie jetzt einfach weg ist.
Ich hoffe, dass jetzt wirklich einfach kommt für den Hass.
Ob er dann auch wieder so ein Lebkuchenherz macht, nur halt in anderer Form und für den Hass Levaniel.
Das wäre schön.
Das wäre so witzig.
Ich glaube, das wird eher so ein schon mit Liebe, aber sowas wie halt, ich gebe euch nur Liebe und krieg nichts zurück oder sowas und ihr verdient meine Liebe nicht und sowas halt in die Richtung könnte ich mir eher vorstellen tatsächlich.
Und, du kriegst keine Liebe in dir.
Genau so halt. Und ja, danke für den Ohrwurm.
Gerne.
Sowas um. Da bin ich aber halt dann auch mal gespannt auf die Erklärung dann halt von Levaniel. Aber wie ihr schon sagt, ne, ja, wir haben alle gedacht, es wird Jürgen, aber es ist gut, dass es Levaniel ist, glaube ich. Und ja, ich bin mal gespannt. Also das Match hat dann dementsprechend halt auch nicht stattgefunden. Es gab auch so ein bisschen Stress zwischen Allison und Maggot, weil Maggot wollte helfen. Und Allison meint so, nee, lass mal, was machst du da?
Und er hat sich dann über sie hinweggesetzt. Und sie hat auch im Backstage-Vlog auch so sich darüber aufgeregt. Weil ich glaube, er hat sie auch so ein bisschen irgendwie einfach... Nee, er hat sie weggeschickt. Sowas. Er hat, also Maggot hat Baby Allison weggeschickt.
Nee, sie ist einfach gegangen. Er hat sie nicht weggeschickt, er hat gesagt, du, ich helfe da jetzt. Und sie hat gesagt, nein, nein. Er hat geholfen und sie ist einfach abgehauen.
Dann hat sie es im Backstage-Vlog irgendwie, oder ich habe es falsch in Erinnerung, aber auf jeden Fall, sie geht weg, er hilft und sie hat sich darüber aufgeregt, er hilft lieber andere, statt sich um sie zu kümmern oder sonst irgendwie so ein Kram. Während Robin Christopher Vorweg im Hintergrund lang gestiefelt ist. Also, da werde ich nehmen an, wir werden jetzt demnächst einen Baby Allison Heel-Turn sehen. Und dann Baby Allison vs. Maggot Fehler Nummer 2.
Ja. Wisst ihr, was ich gerne sehen würde? Maggot und Baby Allison gegen Miro und CJ Perry.
Ich wollte es nicht sagen.
Also so schlimm sind ja Maggot und CJ Perry, genau. Maggot und Baby Allison zum Glück ja nicht.
Frauentausch Wrestling Edition.
Ah, let's go.
Bruder. Ist schon wieder wild hier.
Ja, ja, interessant auf jeden Fall und könnt ihr mir da auch vorstellen, dass es vielleicht auch Levaniel gegen Jürgen in der ersten Runde vom Karat gibt?
Das ja, Ding nicht? Ist, ich brauche aber beide nicht beim Karat tatsächlich. Können wir später nach der Show nochmal drauf kommen? Ja,
es wird von den Plätzen auch, glaube ich, ein bisschen eng jetzt für beide noch.
Deswegen können wir nach der Besprechung der Show
nochmal reden. Machen wir am Ende, dann machen wir jetzt erstmal weiter. Speaking nämlich of Karat, es gab ein Singles-Match. Mike D. traf auf Michael Oku. Das Ganze sollte ja eigentlich ein Karat-Qualifier sein zwischen Michael Oku und Alex Kane, dem MLW World Champion. Das Booking wurde aber gecancelt, weil es da Unstimmigkeiten gab zwischen der MLW und der WXW. Sprich, die MLW wollte nicht, dass Alex Kane verliert. Ist so das, was man auf der Straße so hört. Und dafür habe ich Alex Kane dann bei den Dockers gesehen. Gegen Timo Theis.
Ist auch gefühlt so unwürdig.
Ja, schon. Ja, und deswegen hatten wir halt Mike D gegen Michael Oku, wo ich jetzt dann nach dem Match sagen muss, da bin ich ja irgendwie froh, dass es mit Alex Kane nicht geklappt hat, weil das Match war richtig stark. Match of the Night, meiner Meinung nach, by far.
Ja.
Ja.
Das war ein richtig geiler, die coolen Kinder von heute sagen, das war ein Banger. Und, ja, das war's auch. Das war ein schönes, geiles. Hier bei Catch besteht leider keine Zeit. Aber ich würde sagen, wahrscheinlich auch so 15 Minuten plus auf jeden Fall. Das hat Bock gemacht. Das war und die Crowd hatte auch richtig Bock da drauf. Die haben einfach für beide gechattet. Das war so ein schönes Back and Forth von beiden mit schönen Aktionen. Viel hin und her und sowas. Das war einfach richtig stark.
Ich wollte gerade die Zeit gucken. Ich dachte, vielleicht hat die WXW bei ihren Ergebnissen die Zeit, aber die haben das Match in ihren Wrestles vergessen.
Ja, gut. Aber ja, was sagst du denn zu dem Match, Dieter?
Ich fand das richtig stark. Ich glaube, in der Halle, vor allem bei so einem Match, noch mal doller als
ja.
Als on tape. Aber ich fand's richtig gut. Es hat großen, großen Spaß gemacht. Und ja, also du hast halt die Explosivität mit der Massigkeit von Mike D plus diese Explosivität und das Technische von Michael Oku. Und die haben sich halt gegeben und Cutter und Slams und Dives und hin und her und haben aus den 15 Minuten super viel rausgeholt, aber ohne, dass du sagst, brauche ich jetzt nicht, sondern es war, ich nehme eine schöne Küchenmetapher, es war perfekt abgeschmeckt.
Na, das ist gut.
Ne? Nicht übersalzen, nicht untersalzen, sondern perfekt abgeschmeckt für das, was es sein sollte, wurden alle Zutaten vernünftig zubereitet.
Die sind in das Match reingegangen und wussten, was sie wollten, und genau das haben sie abgeliefert. Und ich weiß noch, wie ich kurz vor dem Match, beziehungsweise während der Entrance, als sich gegenüberstanden, wie auch immer, streite ich tun aus dem Fing, das könnte heute Abend der Showstealer werden. Er so, ja. Und das genau das wurde es dann am Ende auch. Also, ja,
holy, genau das war's.
Holy Ficken. Und am Ende hat sich Michael Oku selbst fürs Karat angekündigt.
Ja, das macht ja auch Sinn. Er wäre ja eben Qualifier gewesen. Ich nehme mal an, den hätte er auch gewonnen. Dann gegen Alex Kane. Von daher macht das ja auch nur Sinn.
Ich finde es schade, dass man Alex Kane dann nicht irgendwie anderweitig gebuckt hat, sondern okay, dass man MW als sein Hauptarbeitgeber will nicht, dass er verliert. Alles klar, okay, wie können wir das umgehen? Ja, wir geben dir dann halt ein Match gegen XYZ. So.
Ja. Ja.
Dass man ja halt trotzdem da hat. So, fand ich dementsprechend ein bisschen schade, aber so ist es halt nun mal.
Das ist korrekt. Das stimmt. Ja. So ist es jetzt aber halt. Dafür haben wir dann trotzdem ein sehr, sehr gutes Match geboten bekommen.
Oh, ja.
Das Match hätte ich gerne am Karat-Freitag als Rematch, bitte.
Das wäre gut.
Und Mike, die kann sich ja auch noch qualifizieren. Der hat ja das Quali-Match gegen Leon Slater. In
genau.
Hamburg.
Ja, so.
Und ja, gib mir halt. Ne? Egal. Also Oku im Karat ist auch geil, finde ich sehr gut. Der ist ja auch mittlerweile eigentlich auch ein Regular. Der ist seit Mai ist der eigentlich bei fast allen größeren Shows dabei. Zumindest bei allen Oberhausen-Shows war er, glaube ich, dabei.
Ja.
Und ist deswegen auch so ein Semi-Regular. Was ja das Lustige ist, jetzt stell dir mal vor, es wäre andersrum. Und sie hätten Alex Kane booken lassen. Michael Oku ist ja auch ein Champion. Der ist ja RevPro Heavyweight Champion. RevPro hätte wahrscheinlich nicht so einen Stuss gemacht. Oder hätte dann nicht so gesagt, so, nee, wir wollen nicht, dass unser Champion verliert. Also er kommt natürlich auch nicht mit dem RevPro-Title und so raus. Das wird nie announced, aber das ist ja bekannt, dass er den Titel hält, ne?
Ist noch im Leben kein Heavyweight, aber das ist eine andere Nummer.
Ja, okay. Ja, geschenkt ist korrekt.
Aber finde ich schade, dass er den RevPro-Titel nicht mit hat bei den WXW-Shows.
Ja, vielleicht kein Bock. Vielleicht fliegt er auch mit Ryanair und bei Ryanair ist kein Linksgepäck oder sowas nochmal mit dabei.
Ja. Oh, er hat trotzdem Merch
dabei, egal. Ja, also Titel ist halt auch schwer. Vielleicht auch keinen Bock, den einfach mitzuschleppen. Das kann ja auch sein, keine Ahnung. Ja.
So, wenn du halt, ich glaube, es macht doch Sinn, dadurch, dass er halt quasi ein Regular ist, dass er den Titel halt zu Hause lässt, damit das gar nicht erst so in die Diskussion einfließt. Kann er jetzt verlieren? Darf er verlieren?
Ja, genau, dann, damit das halt so nicht relevant ist. Ja, das macht doch Sinn. Und dann packst du halt lieber noch einen Stapel T-Shirts mehr mit rein als den Gürtel halt.
Tendenziell die sinnvollere.
In dem Koffer, ja. Dann ging's weiter mit Norman Harras, der rauskam und wieder eine Promo gehalten hat, hier so ein bisschen wieder abgeschimpft hat, ne? Und meinte, ja, komm, bin ich schon hier, dann lass mal noch eine Runde catchen. Kommt er hier raus, wer Bock hat, also so eine Open Challenge quasi gemacht. Und dann gab's die Rückkehr von Stephanie Mays. Ihre WXW-Rückkehr, sie ist ja seit ein paar Wochen, glaube ich, schon anderweitig wieder returned.
Genau.
Und jetzt ihre WXW-Return und ja, das war ein okayes Match, fast schon halt so ein bisschen dann ein Squash halt, einfach, also das Match war eigentlich egal, es ging einfach nur darum, um zu sagen, Stephanie Mays ist wieder da.
War ihr erstes Match seit dem 2. April 2022.
Bei der WXW. Sie war ja tatsächlich... Nee,
insgesamt. Also seit bei der WXW, genau.
Ja, also tatsächlich, wenn man das nicht weiß, also ich wusste das jetzt halt nicht, für mich war das jemand out of nowhere, okay, sie ist wieder da, geil, Bock. Hype, Bock, Angriff. Ja, aber das hier halt, tatsächlich war das ihr 5. Match seit ihrer Verletzung. Schon seit dem 30.09. Da hat sie tatsächlich ein Match gehabt schon. Nee, Quatsch. Ja, offiziell ist es ihr 5. Match, aber tatsächlich eher ihr 4. Bei der IWI in Eichstätt. Auch noch nie von gehört. Oh Gott, die haben ihre Show am 9.12. Holy Shit Night genannt. Was ist das?
Oh Gott. Ist halt so eine bayerische Dorfliga, die so 300-400 Leute ziehen.
Ja, cool, und bei der Holy Shit Night laut Cage Match 135.
Ja, und Carsten Schäfer hat eine Zeit lang Kommentar gemacht.
Die gibt's tatsächlich, die Show gibt's zumindest auf YouTube.
Ja.
Haben sie schon 1400 Leute angeguckt.
Die Tag Team Champions sind dort Hector Invictus und Marius Al-Ani als Young Jim Pumpguns. Gut, wir schließen dieses Fenster jetzt mal wieder.
Bei ihrer ersten Show gab es im Main Event Hector gegen, bei einer ihren Shows gab es Hector gegen Zack Zodiac.
Okay, wir schließen dieses Fenster jetzt wirklich.
die Liga heißt Independent Wrestling Innovation, ja? Also.
Innovativ sind sie, ja. Ja, gut. Gehen wir besser nicht in dieses Rabbit Hole. Ja, aber Stephanie Mays ist wieder zurück, hat dann Norman Harras ein bisschen fertig gemacht. Ich find's geil, dass sie wieder da ist.
Ja, das Match brauchen wir, glaube ich, auch gar nicht großartig betrachten. Das war halt einfach nur, wenn du siehst, wieder da. Okay, sie muss ein bisschen im WXW-Ring noch wieder zurechtfinden, das hat man ein bisschen angemerkt. Aber ey, das waren halt jetzt 5 Minuten und wahrscheinlich auch die Nervosität vor so einer Kulisse dann wieder auf dem Parkett zu sein.
Ja, das kann sein.
Bock, was da kommt. Ich habe es vorhin schon angedeutet, da wird jetzt auch wahrscheinlich Programm mit wie heißt er?
Mudo.
Mit Mudo kommen. Weißt du, wenn du auf ihren Namen guckst, auf dem Rechner und dann überlegst, wie hieß nochmal ihr Tag-Team-Partner? Ja, da wird was in die Richtung kommen. Und da hab ich halt Bock drauf. Die werden sich auf jeden Fall auch so kaputt treten. Oh, hoffen wir, dass sie jetzt auf jeden Fall unfallfrei und verletzungsfrei bleibt. Das wäre richtig und wichtig.
Ja.
Wenn und dann würde ich sagen...
Stephanie Mays vielleicht auch. Es gibt ja auch die Road to bald. Vielleicht auch ein Kandidat fürs Karat.
Ja, wir haben noch keine Frau derzeit drin.
Ja, und also ich finde es schade, wenn wir keine drin hätten. Wir hatten ja dann die letzten 2 Jahre welche.
Ehrlicherweise bei der WXW momentan in 2023 beziehungsweise 2024 der aktuelle Stand. Es würde mich nicht mehr wundern.
Ja, doch.
Bin ich ehrlich, ich bin da momentan, was WXW und Frauen angeht.
Ja, also mich würde es schon freuen, wenn sie da jemanden bucken würden. Und dann würde ja Stephanie Mays auch irgendwie passen.
Freuen? Absolut. Da brauchen wir das, die Diskussion brauchen wir nicht aufmachen, aber es würde mich halt nicht wundern, das war das, was ich meinte.
Ja, aber ich fände es schön, wenn, egal wer es ist, wenn wir nochmal eine Frau im Karat hätten. Am idealsten fände ich es eigentlich, wenn wir 2 Frauen hätten und dann einfach machst du die beiden in der ersten Runde gegeneinander oder sowas halt. Das wäre sogar noch cooler, finde ich.
Ja.
Aber ja, das
wäre. Ich hätte dann lieber, wenn man jetzt schon den Intergender-Weg so geht, dann lieber in 2 verschiedene Matches angesetzt, das eine kommt weiter und die andere muss dann halt gehen, dass man in zwei Runden jeweils Damenbeteiligung hat.
Das geht auch auf jeden Fall. Aber das wird die Zeit erst zeigen, der Verlauf des Jahres. Es ist ja noch ein bisschen hin bis dahin. Ein bisschen hin bis dahin ist auch gut. Und machen wir weiter mit dem ersten Titelmatch, zumindest von der Main Show, dem ersten von 2. Die WXW World Tag Team Title stand auf dem Spiel. Ambos haben ja im November die Titel gewonnen gegen Dennis Dulnik und Hector Invictus. Und jetzt stand quasi das Rematch an. Aber Ambos natürlich in einer anderen Konstellation als sonst. Nämlich mit Ikarus und Lawrence Roman. Die haben die Titel gewonnen, weil Dover ist ja nicht mehr bei Ambos oder generell bei WXW. Und
oder generell beim Wrestling.
Oder ja, generell beim Wrestling.
Weiß gar nicht, ob da mittlerweile wieder irgendwas...
Ich glaube, der trainiert nur.
Dover. Matches. Na, er hatte noch mal ein Match jetzt am 23.11. Da wurde auch von Ikarus besiegt. Also wahrscheinlich haben sie eine ähnliche Storyline in Budapest bzw. in Ungarn bei der HCW auch ausgespielt.
Ja, das würde Sinn machen. Und
auch da halt endgültig weg ist.
Genau, und dementsprechend sind halt Lawrence Roman auch wild. Der hat im Januar 23 Shotgun Championship gewonnen und dann ist er zweimal Tag Team Champion gewesen, 23. Nicht übel.
Ja.
Oh, also, der erste Run war ja nur einen Tag, das war ja im Zuge des World Tag Festivals, aber dennoch.
War aber über 200 Tage Shotgun Champion.
Ja, der hatte den sehr lange gehabt, hat ihn dann erst gegen Ilya Bloom dann überraschend verloren.
Und war auch ein sehr guter Shotgun-Champion, muss man tatsächlich sagen.
Auf jeden Fall, definitiv. Das muss man anerkennen, das stimmt. Und ja, da gab es jetzt hier halt dementsprechend das Rematch gegen die ehemaligen Champions, gegen Dennis Dulnik und Hector Invictus, die ja das World Tag Team Festival gewonnen haben. Irgendwie gibt es kein Team, was nach dem Tag Fest gewinnen die Titel irgendwie lange hält. Das ist so ein komischer Fluch irgendwie. Ich fand es auch ein bisschen blöd, muss ich sagen, jetzt mal. Also Hector und Dulnik haben halt die Titel wieder gewonnen. Ich find's auch so bescheuert. Die werden dann angekündigt von Tommy Gießen als Dennis Cash Dulnik und Hector Invictus, das Team Cash und Hector. So, ja, du hast die Namen gerade schon mal gesagt. Warum sagst du das jetzt nochmal so komisch? Das ist so Videospielmäßig so, ja, egal. Ja,
die heißen ja quasi Cash und Hector. Die nennen sich ja so.
Ja, aber du sagst ja die vollen Namen und dann sagst du quasi nochmal die Kurzformel. Das ist so doppelt gemoppelt irgendwie.
Es fühlt sich, auch wenn es richtig ist, ja, fühlt es sich weird an.
Genau, es hört sich irgendwie komisch an.
Selbstverständlich.
Aber gut, ist ja auch scheißegal dann, wie die jetzt im Endeffekt heißen, aber also ich fand es irgendwie ein bisschen
klarer, Rüdiger und Wilhelm.
Ja, genau. Rüdiger Invictus.
Rüdiger Invictus.
Und,
Oh, Wilhelm Dulnik und Rüdiger Invictus.
Ah, du.
Oh Gott.
Ich finde, die WXW sollte so eine Show machen, wie das Impact immer am Ende des Jahres macht. Diese Impact.
Genau. Da kannst du heute mal die Gedanken lesen.
Und dann macht sie einfach die Westside, den Westside-Ringer-Verbund oder so. Dem Axtmann-Tischer als Holzfäller.
Oberhausener Catch-Organisation.
Ja.
So, lassen Sie den Catch-Grand Prix wieder aufleben.
Ich hab's Axel, der Axtmann Timber, der ist der Holzfäller. Gut, machen wir weiter. Also was ich eigentlich sagen wollte war, ich find's irgendwie ein bisschen lahm, ein bisschen billig. Halt jetzt, ja, wir droppen, geben denen die Titel direkt wieder und sie gewinnen die dann zurück, nur damit es dann irgendwie nochmal bei der Show dann einen Pop gibt, dass sie die Titel nochmal gewinnen. Und jetzt geht halt der Run irgendwie richtig los. Das ist so ein bisschen. Das wäre meiner Meinung nach nicht nötig gewesen. Hätte ich lieber eine Titelverteidigung dann von den beiden gesehen.
Ja, und nein. Also grundsätzlich stimme ich dir zu. Ich fand es auch ein bisschen doof, dass man denen die Titel direkt wieder weggenommen hat. Aber von der Storyline, von denen als Team, macht das halt super Sinn. Weil erst hat der Hector so gar keinen Bock drauf. Dann haben sie es aber doch geschafft. Und dann waren sie gerade dabei, sich zusammenzureißen. Und richtig ein Team zu werden. Und dann dann droppen sie wieder die Titel und verlieren. Und dann ist Hector derjenige, der sagt, ey, komm, ey, wir waren gerade so gut und jetzt schaffen wir das und wir schaffen das und sind halt jetzt endgültig richtig als Team zusammengekommen und können halt jetzt dann auch wirklich ihren Tag Team Run starten, sind jetzt halt auf einer Seite, sind Freunde geworden quasi. Von daher so Storyline-technisch ist das am Ende so ein unnötiger zweiter Wholesome-Moment.
Ja.
Ja. So. Es stellt mich jetzt mir auch so ein bisschen die Frage, welche Teams gibt's eigentlich noch bei WXW gerade, die darum irgendwie noch antreten könnten?
Keine Ahnung. Die da als Cardbench ist für das für nächste Show was angekündigt?
Kein Tag-Team-Title-Match, nee.
Mhm.
Kommen wir gleich zu, was du angekündigt.
Genau, vielleicht kommt das noch, aber dann kann ich auch anfangen. Ich fand das Match aber dennoch eigentlich nicht schlecht. Man hat natürlich auch so ein bisschen wieder auf den Face-Dings, auf den Hot Tags so ein bisschen halt hingearbeitet und sowas halt. Also ist dann nach einer relativ klassischen Formel abgelaufen. Jetzt nichts sonderlich Großartiges, aber auch kein Stinker. Und das war grundsolide dann mit dem zweiten, wie ich es eben schon gesagt habe, dem zweiten Holzhorn-Moment dann quasi. Ja, Dieter, erzähl du doch gerne.
Ja, mir gefiel das Match auch auf jeden Fall sehr gut. Was mir an dem Match gefiel, war, wie gesagt, die Isolationsphase empfand ich deutlich länger als sonst. Wie gesagt, das Match ging 13 Minuten, dafür ging's. Und man hat halt ein bisschen aufgespielt, fand ich so, was natürlich, ich hab's ja im VOD geguckt, dass man natürlich auch so, auch mit den Promos-Kids vorher so aufspielt, dass Dolnik ja auch einfach ein bisschen vercheckt ist. Und ich glaube, das will man dann auch so manchmal in dieser Match-Story damit einfließen lassen, dass er dann mal vielleicht zu lang wartet oder einfach auch Pech hat, weil der vielleicht nicht so der schnellste ist oder so. Also so kommt es mir zumindest vor, ne?
Ja.
Und, wie gesagt, aber sonst fand ich das Match gut. Stimme euch aber soweit zu, dass man eigentlich den ersten Titelverlust hätte gar nicht machen müssen. Und ich bin aber auch absolut, ich kann absolut nicht sagen, gegen wen sie vor allem jetzt in Richtung Karat ihre Titel verteidigen sollen. Sehe ich absolut nicht.
Also ich muss jetzt halt wirklich legit überlegen, welche Teams es noch gibt, weil die French Shadows sind ja schon weg. Massive Love ist ja jetzt auch raus. Mace und Mudo scheinen ja dann als Team auch eher nicht mehr zusammen zu führen und Amboss hast du halt jetzt gerade.
Ja, und Amboss wird es, glaube ich, meines Erachtens auch nicht mehr so lang geben.
Ja, und außerdem will ich nicht halt zum 12. Mal das gleiche Match sehen. Und das Maggot und Baby Allison gehen jetzt auch auseinander. Vielleicht Dingens hier, Archer und Marek wäre vielleicht eine Option. Wobei es nicht einer von denen ist, falls einer von denen nicht im Karat ist.
Nee, bis jetzt beide nicht.
Ja, von daher würde das halt Sinn ergeben, dass halt sagen, okay, ne, wir sind jetzt hier nicht im Karat, so eine Fick-Scheiße, okay, wir wollen dann bitte jetzt Titelmatch haben. Dann machst du das für Samstag und für Sonntag machst du dann halt irgendein zusammengewürfeltes Team vielleicht oder so, wer weiß.
Das könnte man definitiv machen. Marcel, möchtest du noch was zu diesem Match sagen? Du hast ja noch nicht darüber gesprochen.
Ja, im Endeffekt ging es halt wirklich nur um diesen Holster-Moment und einfach das auch nochmal auf der Bühne klarzustellen, okay, die beiden sind jetzt ein Team. So, ne, und das haben sie halt jetzt nochmal dargestellt. Es wird jetzt ja nochmal, habe ich gerade gesehen, nochmal ein Aufeinandertreffen gegen Amboss geben. Aber ja, ich hoffe, dass es damit dann auch dann endgültig erledigt ist.
Ja, muss. Bitte. Okay, dann fehlt uns noch ein Match. Es war nämlich Zeit für den Main Event, auf den wir alle leider keinen Bock hatten. Und zwar, WXW hat nämlich, sie haben den Namen in ihrem World Title wieder ernst genommen, haben ihn wieder hervorgehoben, nämlich das Unified. Und zwar stand ein Unification Match an. Und zwar wurden die WXW Women's World Championship und die WXW Unified World Wrestling Championship, sie wurden vereint. Der Unified World Wrestling Champion Robert Dreisker traf auf die Women's Championesse Marsha Slamovic. Und in einem Match, wo die beiden Titel eben unifiziert wurden. Ja, vielleicht, bevor wir auf die ganze Situation zu sprechen kommen, erstmal auf das Match selber, würde ich sagen. Und dann können wir danach so ein bisschen schimpfen. Ich fand das Match okay. Ich glaube, meiner Meinung nach wäre da mehr drin gewesen. Das hätte geiler werden können. Und es hat sich dann relativ schnell zu Anfang dann nach draußen verlagert, wo es so ein bisschen Crowdbrawling gab und sowas. Das fand ich noch okay. Aber es hat irgendwie zumindest bei mir nicht so 100% gezündet. Es kann natürlich aber auch sein, dass es halt an der ganzen Situation liegt, dass ich da sowieso keinen Bock drauf, oder viele halt keinen Bock drauf hatten auf dieses ganze Unification-Gedöns. Dass es das deswegen automatisch ein bisschen runtergezogen hat, dass es deswegen für mich dann ein bisschen schlechter wegkommt. Aber soweit war es okay. Dann gab es halt diesen vollkommen unnötigen Ref-Bump, der dann logischerweise halt einen Amboss-Eingriff zur Folge hatte. Dann kam Killer Kelly wieder, die ihr den Safe gemacht hat für Marsha. Dann ein bisschen aufgeräumt hat. Aber, also, ich fand's ja geil und ich liebe ja Killer Kelly genauso wie jeder andere auch. Also, wir alle lieben Killer Kelly. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht drüber reden, ne? Aber dieses Return-Ding von dir, das war einfach so random belanglos einfach, weil es im Prinzip auch einfach nur für den Pop war. Weil sie de facto auch quasi nichts gemacht. Also es hat nicht zum Finish oder sowas beigetragen. Sie hat dann die Armbrustjungs verscheucht, war dann quasi auch wieder irrelevant und dann kurz danach gab es dann das Finish. Das war nicht gut gelöst, meiner Meinung nach.
Nee, wenn man sich schon irgendwie mit eingreifen lässt, dann macht es auch vernünftig.
Ja.
Der Rest vom Match fand ich war gut umgesetzt. Ne, klar, man hätte noch eine Eskalationsstufe höher gehen können, aber ich fand's auch cool, wie Rainer Ringer dann so, nee, ich disqualifiziere dich jetzt nicht, du Blödmann. Du kannst dich hier jetzt nicht rauswinden oder so, was du bei Marsha gerade so ein bisschen am Ball ist. Ja. Als Dreisker da versucht hat zu schummeln. Und da auch so ein bisschen da quasi als Ref ein bisschen mit reingepoltert hat und eingegriffen hat. Aber irgendwie, also gerade in der Halle wollte es bei mir so gar nicht zünden.
Nee.
Weil ich war einfach so angepisst und hatte halt immer noch die Hoffnung, okay, vielleicht machen sie irgendeinen Zwölf mit rein und ich rede nicht von Strickland, dass die Titel doch getrennt bleiben. Aber nein. So, und das hat das Match einfach so extrem runtergezogen.
Total.
Ich weiß nicht, ob das bei dir da auch der Fall war, der ja das Ergebnis, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon kannte, aber...
Ich kannte das Ergebnis, ich kann jetzt einfach mal einsteigen. Ich fand das Match okay. Das Problem, was mich auch noch so gestört hat, war, dass das noch so ein Dulli-Finish war. Die stärkere Person fällt auf die kleinere Person und gewinnt dadurch.
Ja, das kommt auch noch hinzu. Genau, Marsha hatte, glaube ich, den Choke angesetzt von hinten und war auf Roberts Rücken und ist dann einfach umgefallen quasi nach hinten.
Ja.
Ja, das war auch total blöd. Ja, dann mach wenigstens halt ein klares, irgendwie so ein 100% klares Finish halt.
Genau, wenn dann richtig, aber dass dieses, ja, er fällt, so wäre, ich sag mal, wäre es Rotation gewesen, wäre dieses Finish nicht passiert. Punkt.
Ja, das kommt dazu, das war auch echt dumm gemacht. Und Dreisker unifiziert da die beiden Titel. Da gab es noch eine kleine Promo von Killer Kelly und Marsha, wo sie dann noch so ein bisschen halt die Women's Division quasi gehypt hat und dann gesagt hat, so, ja, jetzt können die, ist doch geil. Also sie hat so ein bisschen versucht, uns das Ganze jetzt schön zu reden.
Ich wollte gerade sagen, das war das Einzige, was da versucht wurde. Wurde gesagt vom Weg, ey, komm, könnt ihr das nochmal, weil wir haben viel Kritik bekommen, könnt ihr das nochmal in die Richtung so, nee, ja, funktioniert halt nicht.
Hype die Women's Division, hat gesagt, ja, ist doch geil, die Frauen können jetzt um jeden Titel antreten, vielleicht gehen die MK Plus um die Tag Team Titel, Spoiler, not gonna happen, der einzige Grund, warum Killer Kelly da war, ist wahrscheinlich, weil sie auf dem Weg nach Portugal für über Weihnachten einen Abstecher nach Deutschland machen konnte.
Ist es. Ja.
Die ist einfach irgendwo in Köln gelandet und am nächsten Tag dann weiter nach Portugal geflogen.
Ja, genau.
So, das war's einfach nur. Aber auch, also, um da jetzt auf das Problem umzuschwenken ist. Wir haben es schon gesagt, das war einfach nur, die WXW ist vor ihrer eigenen Unfähigkeit niedergekniet, eine Women's Division zu booken.
Ja, das ist wie eine Kapitulation der Women's Division.
Genau, eine Kapitulation, das ist es. So, ne, Stephanie Mays, zweifache Tag Team Championess, sorry, dieses Intergender-Kram haben wir schon bei der WXW. Aber wenn du den Frauen nicht einen Titel gibst, dann hast du gar nichts mehr, was du mit den Frauen machst.
Ja.
So, ne? Woher sollen die Frauen jetzt sonst in die WXW kommen? Du hast, du hast eine Baby Allison, die ist etabliert. Easy. So. Aber woher soll jetzt eine andere Frau oder Michelle Green, die sind beide so halbwegs oder mehr oder weniger oder komplett etabliert im Kader der WXW. Aber woher soll jetzt plötzlich eine neue Frau kommen? Oder woher soll plötzlich eine Frau aus Finnland zur WXW kommen, um da anzutreten? Ja, wenn sie kein direktes Ziel hat.
Ja, das
ist das Schlimmste. In den vollen Kader reinzukommen?
Genau.
Wofür?
Und zumal es auch, also Intergender hin und gut, das ist ja auch sehr progressiv.
Lieben
aber, wir. Aber, genau, das ist ja auch geil, aber es funktioniert doch nicht bei jeder Frau. Also keine Ahnung, ich kann mir zum Beispiel jetzt so eine Iva Kolaski oder sowas halt auch nicht in so einem Intergender-Match halt vorstellen.
Nee, null.
Iva Kolaski gegen Ikarus. Danke.
Ja, genau. machst du halt hier Kalypso gegen Shigehiro Irie demnächst oder sowas halt. Weißt du, so halt, ja, funktioniert halt meiner Meinung nach irgendwie nicht.
Es gibt einfach, also es gibt Frauen wie eine Marsha, wie eine Orshi, das war, wie eine Killer Kelly, das auch. Die können Intergender gehen und die können das auch legit gehen, sodass selbst wenn du der ganzen Sache eher skeptisch gegenüberstehst, sagen kannst, okay, das funktioniert gerade. Aber es gibt einfach die Mehrheit der Frauen, bei denen das einfach nicht gut rüberkommen würde. Eine Ava Everett lieben wir, aber Intergender sehe ich sie nicht, außer vielleicht gegen einen Jakob Kran.
Bei ihr könnte das tatsächlich vom Gimmick-wise sogar noch ein bisschen funktionieren, indem man das halt so ein bisschen auch so auf Sneaky oder sowas halt so macht, könnte das so funktionieren, aber das funktioniert auch dann auch bei 2 oder 3 Matches und dann ist das halt auserzählt.
Ja. Das ist einfach eine Kapitulation und immerhin kann man sagen, sie sind konsequent geblieben.
Ja, nee, aber trotzdem. Dann habe ich lieber irgendwie eine schlechte oder eine okay Women's Division als halt gar keine.
Ja.
Und wie du schon sagst, die Frauen haben halt nicht irgendwie so einen eigenen Titel, worum sie halt kämpfen können und sowas. Das ist halt irgendwie alles. Und an dem Wochenende, wo das announced worden ist, das war ja bei der Show in Frankfurt, glaube ich.
Genau.
Ja. An demselben Wochenende gab es einfach am anderen Ende von Deutschland eine reine Women's Wrestling Show. Nur mit Frauen. Und die WXW macht einfach den genau anderen Weg. Die macht im Prinzip auch einfach das kaputt, wofür halt Leute jahrelang auch in Deutschland gekämpft haben. Und WXW ist halt der Vorreiter. WXW ist die größte Wrestling-Promotion. Ja, in Europa auch, aber vor allem halt in Deutschland. Da musst du halt irgendwie... Und du machst genau das Gegenteil von dem, was alle anderen machen. Das ist halt irgendwie kein gutes Zeichen einfach.
Ich würde gerne mal mit denen sprechen und fragen, warum, weshalb.
Kannst du 2035 dann bei Conversations Staffel 12 hören.
Ja, wir mögen keine Frauen, lol. Nein, das Problem ist, was ich da sehe, erstmal super rückschrittlich. Klar, ja. Müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Und ja, Frauen werden, ihr könnt jetzt alles erreichen, bla. Das Ding ist, ich sehe es aber nicht, dass wir jetzt zum Beispiel dass wir irgendeine Frau regelmäßig jetzt im Red Title Picture sehen. So Shotgun-Titel vielleicht oder Tag-Team-Titel, ja, meinetwegen. Aber du, wir werden vielleicht einmal im Jahr, ich sag dir, die werden dieses Jahr im Shortcut wahrscheinlich eine Frau gewinnen lassen und, weil, ja, kannst uns ja nichts vorwerfen, mäßig.
Ja.
Aber du, genau. das wird... Ja, ist die Frage, ob du jetzt noch konsequent Damen-Matches auf die Card bringst oder wie du das jetzt anmachst. Und ich sag's, wie es ist. Unter diesen Umständen können die sich jetzt im Herbst beim Tag Team Festival, wenn es wieder das Tag Team Festival gibt, können die sich auch safe einfach Femme-Fatals sparen.
Das musst du nicht machen. Wofür? Eine Frau gewinnt Femme Fatale, ein Turnier, was nebenbei stattfindet. Ja, cool, normalerweise hat die Frau, die gewonnen hat, kurz danach um den Women's Title gechallenged. Ja, aber warum soll sie challengen? Soll so ein Nebenbei-Turnier jetzt für einen World-Title-Shot beim Marquee-Event reichen? Sehe ich nicht.
Ja, und nee. Man hat sich ja auch so viel Mühe gegeben, diesen Women's Title jetzt einfach durch diesen Run von Ava Everett und mit dieser internationalen Verteidigung und sowas zu einem World Title zu machen.
Ja.
Ja, und wirft es jetzt halt einfach wieder weg.
Marsha ist ja auch mit dem Titel international rumgelaufen.
Ja. Also ich verstehe es nicht. Es hat ja den Anschein gemacht, dass du da ja wirklich was mit machst.
Ja, vor allem in diesem Jahr halt, ne? Auch mit so Leuten wie Ava Everett, die halt auch präsent ja immer war bei den Festivals und sowas halt.
Jeremy Exu, Ava Everett, wer da alles...
Genau, sowas halt. Und das ist halt so... Ja, also, das ist wirklich so ein Ding. Man kann ja aus vielen Sachen noch irgendwie versuchen, irgendwie einen Sinn zu... Aber das ist einfach für mich... Das kann man mir nicht schönreden. Das ist einfach Kacke.
Punkt.
Ja.
Und da hat die WXW meiner Meinung nach auch zu Recht einen absoluten Backlash für gekriegt und verdient.
I'm sorry, aber die sollen sich jetzt auch nicht damit rausreden, weil, ne, wenn ich über die Card von Back to the Roots packe, gucke, ja, wir haben zwei Frauen mit dabei, aber guck mal, wir machen ja jetzt auch Intergender Tag Team Wrestling. Ja, habt ihr vorher auch schon gemacht, hättet ihr auch machen können, wenn Marsha ihren Titel noch verteidigt hätte oder wer auch immer dann Champion ist. So, ja. Ich sehe einfach den Sinn dahinter nicht und den Effekt nicht. Weil wir haben so viele talentierte Frauen in Europa, wir haben so viele talentierte Frauen gerade bei Femme Fatale immer wieder gesehen, immer wieder haben wir im Nachhinein gesagt, boah, die möchten wir öfter sehen, boah, die ist cool, die ist geil, die macht geile Action.
Ja.
Ja, und wo sind sie alle? Ne?
Ja, es ist kein guter Move einfach gewesen. Ja, wir sind alle in Japan, ja.
Ja, Alice Eng ist in Japan, Regina Rosendahl ist in Japan, alle in Japan. Ja,
alle gehen sie nach Japan, außer Julia, die geht in die USA.
Die geht dann wieder weg. Ja, wollen wir noch auf Back to the Roots blicken und genau, dann den Sack zumachen oder genau, wollen wir noch Dina, weiter?
Du sitzt schon mit gewetztem Besteck da und hast die Back to the Roots Card auf und wartest nur deswegen. Das ist ja auch die nächste große Show, die uns erwartet. Am 20.01. wie immer in der Turbinenhalle heißt es wieder Back to the Roots. Ich werde live da sein, weil ich feiere bei Back to the Roots ja immer mein WXW-Jubiläum. Meine erste WXW-Show war ja Back to the Roots 2012. Das heißt, dann gehe ich ab dem Zeitpunkt 12 Jahre zu WXW live. Ist auch geil. Und ja, Dieter, was erwartet uns denn bei dieser Show? Erzähl uns doch mal.
Bei dieser Show erwartet uns die Käfigschlacht. Joseph Fennec Jr. gegen Eckle Blanc.
Jawohl.
Axel Tischer gegen Sebastian Hackel.
Da habe ich auch Bock drauf, muss ich sagen.
Ein 3-on-3 Tech Match. Nein, man nennt es nicht Six-Man Tech, sondern 3-on-3 Tech. Amboss gegen Cash und Hector und Peter Tichani.
Ich finde es ein bisschen schade hier, weil so hast du jetzt halt beide Titel, die Tag Team Titel und den Unified Title, hast du jetzt hier eingeschränkt und die sind jetzt dadurch beide nicht werden beide nicht verteidigt.
Ist doch so ein bisschen Story of 30ers Title Run.
Genau.
Ja. Der will gefühlt sein ist ja immer nur in irgendwelchen anderen Matches verbraten, hat irgendwie drei Verteidigungen gehabt.
Ja, ja. Und das Ding ist, es ist halt seine Dings. Er sagt, er ist der Geilste, aber verteidigt halt nicht. Und das Ding ist ja auch, so finde ich, so gibst du auf jeden Fall der Käfigschlacht so das komplette.
Ja, okay,
den kompletten Schein.
Ja, okay, das macht Sinn, das stimmt. Ja, habe ich nicht
was drüber nachgedacht. Was mich aber ein bisschen stört ist, du hast Peter Tichani und Amboss in dem Dings. Ja. Vor allem Dreiska. Tichani ist aber schon im Karat.
Ja.
Und vor allem in dem Backstage-Vlog sagte ja, Dulnik war sogar, ja, pass mal auf, Dreiska, hier Peter hat dir schon einmal das Gesicht gebrochen. Der macht das wohl nochmal, haha.
Ja, vielleicht nehmen sie da schon ein bisschen zu viel vorweg im Vorfeld.
Ne, und wie gesagt, wäre der nicht im Karat, hätte ich gesagt, ja gut, vielleicht baust du so das Titelmatch auf und ja,
hätt's machen können.
Ja, aber so baust du wahrscheinlich einfach die Feder auf, genau. Dann haben wir WXW Shotgun Championship Match. Jordan Oliver trifft auf The Rotation, das Rematch von der GCW Show vom Tag Team Festival Wochenende.
Genau, da habe ich Bock drauf. Ja, habe ich auch Bock drauf. Wie du sagst, das Rematch und die beiden sind ja auch privat halt Buddies.
Mhm.
Und ja, warum nicht? Gib mir.
Dann haben wir Yuichi.
Jawohl.
Jawohl, er ist jetzt auch bei der WXW. Der darf gegen Lia Blumen dran und da freue ich mich. Dann haben wir ein Tag Team Match. High Performer Limited treffen auf Rod und Flott. Jo, auf jeden Fall. Dann Alex Duke trifft auf Maggot. Da tippe ich drauf, dass Allison dann offiziell gegen Maggot turnen wird.
Aber peinlich.
Wenn der Märchenprinz gegen Maggot antritt. Dann haben wir noch ein Match. Fast Time Mudo und Stephanie Mays treffen auf Bobby Ganz und Jay Nero. Genau. Dann haben wir für Dead End.
So weit willst du schon vorgreifen, ja?
Ja, ja. Ja, das Qualifier-Match vom, was wir ja schon sagten, Lian Slater gegen Dingsy. McD. Dann aber noch ein Qualifier-Match. Bobby Guns gegen Lawrence Roman. Und dann haben wir noch Eckle Blog gegen Peter Tichani bei der Show. Auch nice. Und einen Tag später gibt's die Road to 16 Karat Gold League in Bielefeld, die schon ausverkauft ist. Und ich und Kati sind da. Jawohl. Danke an den Weihnachtsmann. Und dort gibt es nicht nur einen einen Startplatz fürs Karat. Nicht zwei Startplätze, sondern drei Startplätze.
Ja, dann ist das Timing ja vielleicht auch fast komplett wahrscheinlich.
Ja, genau. Du hast die zwei Qualifier in Hamburg bei Dead End, dann die drei dort, dann hast du noch zwei Plätze frei. Und ich hoffe, dass der 16. Platz Mustafa Ali wird. Danke.
Oh, das wäre natürlich Kingshit.
Das Schlimme ist, ich trau's denen halt zurzeit zu. Ich will keine Erwartung haben, aber ich trau's denen zu.
Ja, warum nicht?
Ich sehe da aktuell auch keinen Hinderungsgrund.
Genau. Der einzige Hinderungsgrund wäre vielleicht, wenn er schon ein Booking hat an dem Wochenende.
Das kann natürlich sein. Oder er einfach sagt, ich hätte gern 8 Millionen Euro pro Schlag.
Und das ist natürlich die Frage, was der für eine Gage haben will. Klar, so ein GCW oder so ein Prestige Wrestling können das dann eher nochmal hinblechen, wahrscheinlich als die WXW.
Vor allem, weil es ohne weniger Anreise ist in der Regel.
Ja, genau, richtig.
Ja, klar. Aber der ist ja auch bei APC, also der ist ja auch bei der Liga in Frankreich, wo Eckle Blanc und so herkommen.
Stimmt. Ja, dann let's go.
Und ich glaube, der ist auch bei Banger Zone Wrestling, aka Bodysoy.
Ja, wer ist da nicht? Selbst Yoshiko ist da.
Ey, das ist auch so eine Liga.
Ja, ey, mit was verdient die ihr Geld, Alter, also abseits vom Wrestling?
Also, die haben jetzt für ihre nächste Show bis jetzt angekündigt Joey Janela gegen Senza Volto und Kushida gegen Tristan Archer gegen Lean Slater. Und für die Show sind noch angekündigt Mao, Minoru Suzuki. Joey Janela sagte ich ja schon genau. Ja, das ist WXW. Ich bin mal gespannt. So ein Yuichi kann ich mir auch tatsächlich bei dem Road to Karat vorstellen. Aber ich habe auch keine Ahnung, welche drei Leute sich über dieses Turnier qualifizieren. Ich hoffe, eine Frau.
Ja, das wär cool.
Und ja, genau. Und das
war ganz. Also geht ihr da auch, glaubt ihr, dass Lawrence Roman im Karat ist, oder geht ihr davon aus, dass man Bobby wenigstens irgendwie im Karat?
Ich glaube, Bobby wird ins Karat gepackt, weil ich habe schon passiert.
Sag erst zu Ende.
Eigentlich hätte es beide verdient, aber ich glaube, Bobby geht ins Karat, weil man, glaube ich, im Laufe des Jahres Lauri gegen Robert bringen wird.
Das könntest du machen. Ich glaube eher, dass Roman gewinnt durch einen Eingriff von Amboss und wir sehen am Karat-Tag 2 dann Robert gegen Bobby.
So hätte man auf jeden Fall ein sinnvolles Titelmatch für den Samstag aufgebaut, was auch entsprechende Gravität mit sich bringt.
Genau, ja. deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie diesen Weg gehen. Und Bobby war jetzt schon ein paar Mal im Karat, so oft gar nicht, aber dann würde ich lieber Roman zu Roman den Spot geben. Klar, theoretisch hätten es beide verdient in einer fairen Welt, aber Ich würde es so machen, aber das heißt ja nicht, dass WXW bookt ja vieles anders, als ich das würde. Also daher, ja,
aber das ist tatsächlich auch die sinnvollste Variante, weil du hast sonst keinen Challenger. Und wenn Robert Dreisker derjenige ist, der Bobby im entscheidenden Moment am Fuß festhält, hast du halt einen logischen Grund, warum Bobby sauer ist.
Ja, genau. Richtig, genau. Und dann kannst du es halt machen und dann ist es halt auch ein Quality-Main-Event von zwei großen Namen her und Bobby muss ja dann nicht gewinnen oder wird er wahrscheinlich dann nicht. Aber du kannst es halt machen.
Nee. Und Lauri hast du halt, mit Lauri hast du halt jemanden, der in Runde 1 ausscheiden kann, ohne dass du denkst, sollte der verlieren oder nicht, weiß ich nicht.
Je nachdem, gegen wen er catcht, könnte er auch eine Runde weiterkommen.
Beides ist das, möglich.
Lawrence Roman gegen Masato Tanaka.
Nämlich.
Und noch eine Sache.
Ja. Ich habe noch eine Card auf.
Ja, bitte.
Entschuldigung. Ja, weil der liebe Marcel, wir sind hier in den Wrestling Stories, also im deutschen Catch, und der sagte ja schon gerade, der Marcel von der GWF.
Ja, die Show wird aber, du weißt das, wenn die Folge rauskommt, ist die Show in der Vergangenheit, ne?
Stimmt, scheiße. Naja, dann egal. Dann lese ich die uns trotzdem für uns vor, ist mir scheißegal. Ich hab die Card auf. Was ich auf hab, wird gelesen. Punkt.
So muss sein.
Ich muss da daheim schon aus Klo.
Wir haben ein Four-Way-Match. Mike Bailey gegen Ronaldo Shaqiri, gegen Tony Harting, gegen Tim Stübing, Yuichi gegen Aitach Baha, ein Umschlag-Four-Way-Match, John Klinger, Axel Tischer, Takan Aslan, Pascal Spalter, brauche ich alle nicht, danke, außer ja. Axel. Mystery Mayhem Umschlag-Match, Metehan gegen Peter Tichani, Heartbreaks in Kids, Kicks verteidigen ihre Mixed-Tag-Team-Title gegen Rambo und Vedaskott.
Mein Team, bitte, ja.
Weißt du, anstatt du Bailey und Vedaskott machst, weil so könntest du auch diese Titel elevaten, nee, Bailey packst so ein egales Four-Way.
Ja.
Und dann machst du Vedaskott mit Rambo, Digga.
Jesus. Und
Berlin-Title-Match, Crowchester gegen Senza Volto, wird gut. Und World-Title-Match, Mike DiVecchio trifft auf den Wrestler des Jahres. Er kann nix. Er kann Solchani.
Ja. Klingt nach gut. Keiner schlechten Card. Wenn ich am Sonntag nichts zu tun habe, dann läuft die auf jeden Fall nebenbei auf YouTube. Elf.
Und dann lasse ich den Marcel jetzt auf Toilette.
Ja, und das war's von uns bei den Westside Stories. Ihr hört uns dann sicherlich, auch wenn 2 von 3 nicht live dabei sind, aber sicherlich zu unserer Review zu Back to the Roots und zu jeglicher anderen Show. Für uns steht diese Woche noch eine Aufnahme an und die werdet ihr dann nächste Woche auch hören. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten Mal hier im Catch Club.
Haut rein. Ciao. Tschüss.
Tschüss.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.